Eine sehr spannende Folge diese Woche. Ich spreche mit dem lieben Erik über das Thema Datenprovider. Welche Daten brauchen Brands oder vielleicht Startups, um erfolgreich zu sein? Und was sind eigentlich gute oder auch schlechte Cases, wo man mit Daten arbeitet? Wir sprechen über Methoden und am Ende, deswegen solltet ihr euch die Folge auch wirklich bis zum Ende anhören, blüht plötzlich Erik nochmal um 100% auf und erzählt was zum Thema 7. Also seid gespannt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber ein spannender Gast, der Running Gag. Jede Woche sage ich, es ist spannend, aber es ist ja auch spannend, sonst wären sie ja auch nicht in meinem Podcast. Hi Erik.
Hi Jonas. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Stell du dich doch einmal ganz kurz selbst vor, wer du bist, was du machst und dann können wir doch schon mal tief ins Thema Data einsteigen.
Ja, hi, danke. Also ich bin der Erik, bin verheiratet, habe zwei Kinder und arbeite seit über 20 Jahren im Marketing und im Data-Driven Marketing. Von daher finde ich das total spannend, heute diesen Podcast mit dir zu machen, Jonas. Was ich mache ist, ich bin verantwortlich bei Axiom für den Bereich Strategic Growth in EMEA. Das heißt, dass alles, was wir im Bereich Neukundenentwicklung machen und Business Development, das verantworte ich im europäischen Raum und auch im Mittleren Osten. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Alles, was wir machen, ist rund um Data und Data-Driven. Von daher fühle ich mich jetzt hier in deinem Podcast sehr wohl.
Kannst du in einem Satz sagen, was Axiom macht?
Ja, es werden wahrscheinlich zwei Sätze sein. Wir haben verschiedene Servicebereiche, in denen wir aktiv sind. Auf der einen Seite, und das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, eigentlich seit über 50 Jahren, sind wir ein Data-Provider für Marketeers. Data in Form von Informationen rund um Konsumenten, Märkte, Geolocations etc. Und machen da drumherum Services, Hygiene, Identity und so weiter. Und das andere ist das Professional Services, wo wir tatsächlich Strategieberatung machen, wo wir Implementierungen von Systemen machen, von den neuen Marketing-Systemen, okay, die da draußen sind, von CDPs und so weiter.
Ja, okay, okay. Ja? Aber jetzt, weißt du, ich nehme jetzt schon 3 Jahre auf.
Ja.
Fast 140 Folgen.
Ja.
Und die eine Frage, die ich noch nie so richtig provokant einem gestellt habe, Erik, die darfst du jetzt ertragen. Jetzt behauptet ihr, seid ihr Datenanbieter.
Ja.
Warum glaubst du denn, dass eure Daten besser sind als die irgendwie von anderen? Also warum sollte ich mir als Advertiser oder sonst irgendjemand auf den Gedanken kommen, mit euch zusammenzuarbeiten? Und vor allem, warum brauche ich überhaupt externe Daten?
Ja, okay. Also super Frage und ich bin fast davon ausgegangen, dass diese kommt, weil das müsste ja eigentlich in unserem Unternehmenslogo sein, My Data is Better Than Yours,
ja.
Aber das wäre natürlich zu salesy.
Ja.
Und die Frage werde ich nicht beantworten in Form von, wir haben hier ein Datenset und das ist besser als das aller anderen, die am Markt sind, weil so funktioniert das die Datenwelt nicht.
Ja, sonst müsstest du auch wieder aus dem Podcast raus.
Ja. Genau. Ich denke, wir haben aber ein ganz breites Datenspektrum, was wir Advertisern zur Verfügung stellen können. Und wir kommen ganz historisch aus einer Welt, in der in den 80er Jahren schon die ersten Datenallianzen sich im Markt gebildet haben. Und da waren wir Teil dieser Datenallianzen. Also da haben große Versandhandelshäuser damals gemerkt, dass ihr Marketing, wenn sie nicht irgendwie zusätzliche Daten hinzuziehen, nicht so effizient ist in ihrem Direktmarketing. Also gab es Konglomerate, die sich gebildet haben, davon waren wir Teile, wo wir mit Versandhandelshäusern, mit dann anderen Quellen, amtlichen Quellen auch sogenannte mikrogeografische Informationssysteme entwickelt haben, die heute natürlich auf einem ganz anderen Niveau sind. Aber damals haben wir angefangen, quasi jede Mikrolocation in Deutschland nach soziodemografischen, sozioökonomischen Merkmalen zu differenzieren. Und diese Informationen, die stellen wir Advertisern zur Verfügung. Das heißt, sie sind in deren BI-Umgebungen oder in CRM angereichert, um mehr Insights zu generieren oder dann auch, wenn es um die Aktivierung geht, diese zu nutzen und das dann offline und online.
Okay, verstehe ich. Also das heißt, früher war noch die Situation, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber Versandhandel XY wollte wieder seinen Katalog rausschicken und den Katalog hat man dann überlegt, schicke ich den an alle in Deutschland oder fange ich an irgendwie zu selektieren, weil ich in Gebiet 1, muss ja nicht mal auf Postleitzahlen, sondern kleiner, hat es immer gut funktioniert und wo gibt es sozusagen die Lookalikes, die statistischen Zwillinge, genau. Von denen man heute spricht, wo gibt es die eigentlich adressmäßig?
Also das war tatsächlich der damalige Motor, aber das war dann nicht nur für den Versandhandel, sondern auch andere Industrien haben dann gemerkt, dass das Marketing kann ja effizienter gestaltet werden mit Hilfe von Daten und Informationen. Ja.
Adressdaten, ja.
Und großer Bereich sind Non-Profit-Organisationen, die wollen ja Spender generieren, wollen aber nicht die ganze Republik irgendwie beschallen, sondern sehr effizient mit ihren anvertrauten Geldern umgehen, um neue Funds zu generieren. Also müssen die auch optimiert vorgehen. Und das ist so die zurückblickend lange Historie, in der wir historisch, von der wir historisch kommen, aber heute das dann auf ganz breitem Feld für unterschiedliche Industrien entsprechend
war. Okay. Cool, aber das heißt, ja, ihr seid nicht stehen geblieben damit, weil wenn ich mir das jetzt ein bisschen angucke und wenn ich mir überlege, die Frage haben wir jetzt noch nicht beantwortet, welche Daten brauche ich denn heutzutage? Wenn man ins Internet guckt, kann man nicht mal mit Adressdaten arbeiten. Das heißt, Cookies werden auch irgendwann sterben. Das heißt, der Vorteil, den man irgendwie im Online-Bereich braucht, ist, mit unterschiedlichen Daten sein Marketing im Display- und Co-Bereich besser zu machen. Und
ja.
Den Shift habt ihr geschafft?
Mhm. Also in der Tat, ja, den haben wir gemacht, weil wir diese Offline-Datenlogik, also quasi jedes Gebäude in Deutschland zu kennen und nach soziodemografischen, sozioökonomischen Strukturen und Präferenzen und Zielgruppen definieren zu können, diese Logik auch in die digitale Welt transformiert. Das heißt, wenn du heute auf den verschiedenen DSPs nach Variablen guckst, die Axiom anbietet, dann kannst du die dort finden. Ja, also ganz großen Klassiker sind natürlich irgendwie Einkommensklassifizierungen, familiäre Klassifizierungen, aber dann hast du auch Affinitätsmodelle. Also wo sind, weiß ich nicht, diejenigen, die gerne Gamer sind oder diejenigen, die große Autos fahren oder diejenigen, die wechselwilliger sind im Bereich Strom oder die eine Affinität haben für Kinderhilfsorganisationen etc. Das sind alles so Affinitätsmodelle, die wir bilden auf feinräumigen Ebenen, aber dann in die digitale Welt transformieren. Das ist vielleicht auch, um den Unterschied zu machen und zu sagen, not all of our data is better than every data, ja, ist, dass die Daten, die wir zur Verfügung stellen, sind keine Intent-Daten. Ja, das ist ja das, was irgendwie im Online-Business
das
am meisten treibt, sondern unsere Daten sind robust, stabil, persistent.
Ich glaube, die große Herausforderung bei vielen Unternehmen ist, Omnichannel zu spielen. Und da habt ihr den Weg auch mit begleiten müssen, ne? Weil jetzt fragt keiner mehr nach den Daten höchstwahrscheinlich auf Adressebene oder weniger.
Also Adressebene ist ein Kanal. Ja.
Ja,
idealerweise ist man ja in der Lage, irgendwie die Zielgruppe, die Audience, die man als die Ideale erzeugt hat, über die verschiedenen Kanäle zu bespielen. Wenn man noch im Offline ist, dass man die auch noch offline bespielen kann. Wenn man online ist, dass man die auf den verschiedenen DSPs buchen kann oder dann sogar auch zur Verfügung stellen kann in den Walled Gardens. Und da haben wir dann auch unsere Konnektoren zu Meta, zu Amazon und so weiter, um diese Daten, die Audiences, die wir erzeugen, mit dem Kunden auch zusammen. Wir nehmen häufiger die First-Party-Daten von den Advertisern, bilden darauf mit Hilfe unserer Third-Party-Logiken Lookalike-Modelle und dann pushen wir diese Audiences in die verschiedenen Kanäle hinein und können damit dann tatsächlich die eine Zielgruppe über die verschiedenen Kanäle bespielbar machen.
Zwei Fragen. Erhebt ihr neue Daten, weil das Thema Privacy ist ja ein wichtiger Punkt und irgendwie ein bisschen kritisch? Und würde euch, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, nicht die Situation total treffen, dass Third Party gerade abgeschafft wird?
Also gute Frage. Wir gucken immer nach neuen und weiteren Quellen natürlich, die wir erzeugen können. Viele der Quellen, die wir haben, sind amtlicher Natur. Weil wir von grobräumiger Ebene kommen und das dann runterprojizieren auf eine feinräumige Ebene.
Ja.
Also wenn du sozusagen wie ein Flugzeug, das irgendwie irgendwo drüber fliegt, wenn du von weiter weg guckst, hast du die ganz grobe Masse und wenn wir feiner runtergehen, dann wird das alles kleiner. Also wir sprechen eigentlich von winzigen Kohorten. Also in Deutschland beispielsweise bilden wir durch die Datenlogik so 5 bis 7 Millionen unterschiedlichen Kohorten. Ja. Und die können wir dann. So, das ist die eine Frage. The Data Privacy ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da wir diese Daten auf räumliche Ebene projizieren und eine Mindestanzahl von Haushalten aggregieren, sind wir nicht auf der personenbezogenen Ebene.
Aber ihr müsst die ja trotzdem irgendwie an den Nutzer dran kriegen, oder?
Wenn es dann darum geht, dass Advertiser, und es gibt viele, die unsere Daten dann lizenzieren,
ja,
ihr CRM-Bereich anzureichern, dann stellen wir diese Daten denen zur Verfügung und über gewisse Mechanismen werden diese Daten dann angereichert. Das kann über Lat-Long sein, also über Geokoordinaten, das kann über einen Adressbezug sein, das kann auch auf Catchment Area, also Regio-Ebenen stattfinden. Also da können wir auf unterschiedlichen Ebenen das zur Verfügung stellen und dann ist es tatsächlich in der Verantwortung des Advertisers zu gucken, wie hält er diese Daten und wie beauskunftet er auch diese Informationen.
Es ist total spannend. Ich habe ja mit meinem Buch, ist jetzt im Mai veröffentlicht worden, 2023, Customer Data Plattform und eigentlich, du kennst dich besser aus mit eurer Strategie, aber strategischer Punkt wäre ja total gut, euch mit den ganzen CDPs zusammen zu verbinden, weil dann hast du die Situation, dass du CRM hast, dass du Customer Data Plattform hast. Die Customer Data Plattform bedeutet ja eigentlich irgendwie Orchestrieren der mindestens Own-Kanäle.
Ja.
Und da könnte man eure Daten nutzen, um das irgendwie besser zu machen, oder?
Ja. Und genau solche Partnerschaften haben wir. Also ich könnte jetzt die unterschiedlichen Namen nennen, aber die gängigen großen CDP-Anbieter, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen,
ja. Ja.
Und bilden diese Konnektoren. Es ist aber noch nicht so, dass die Advertiser dann gleich sagen, ja, und ich nehme gleich alle Daten mit an Bord, sondern wir sind häufig und das ist unser Services-Umfeld, in dem Prozess dabei, CDPs zu implementieren und Use Cases aktivierbar zu machen.
Lass uns da mal drüber sprechen, weil das ist total spannend. Ich versuche gerade rauszufinden, wann man euch nutzen könnte und einfach nur aus dem wirklichen Interesse raus, weil, also sehr Shopping, sehr allgemein sind Traffic-Quellen, die maximal nah am Kauf sind, höchstwahrscheinlich brauchen wir eure Daten da nicht, um irgendwie besser zu werden. SEO auch klassischer, also Marketing-Mix, das heißt, wenn es ist, ich müsste immens viele E-Mails haben und das Gefühl haben, dass ich nicht genug Informationen an den E-Mail-Adressen habe, dann könnte ich eure Daten nutzen, wenn in der E-Mail-Adresse irgendwie auch eine Adresse liegt oder ansonsten vermehrt eher Display. Oder siehst du, was ist sozusagen der klassische Use Case, wo man euch einsetzen würde? Ist ja eher Neukundengewinnung auf Basis von, das könnte meine Zielgruppe sein, oder?
Also das ist ein Use Case auf alle Fälle. Da kann ich auch ein Beispiel bringen aus dem Automobilsektor.
Ja.
Ein Automobilist wollte für ein gewisses neues Fahrzeug einer gewissen Klasse Abverkäufe steigern. Zum einen kamen aus dem CRM-Bereich die Daten, die sie vorher intelligent selektiert haben, also diejenigen, die vor mindestens 3 bis 5 Jahren das letzte Mal ein Auto gekauft haben, weil die werden wahrscheinlich tendenziell eher wieder im Markt sein, um ein neues zu kaufen. Von dem Modell oder ähnlichem Modell, das sie bewerben wollten, diese Daten haben wir dann genommen und Lookalike-Models darauf gestellt, haben diese First-Party-Daten, die wir bekommen haben, ongeboardet, über auch sogenannte Privacy-Enhancement-Tools in Richtung Meta und anderen Plattformen und haben anhand der First-Party-Daten Lookalikes gebildet. Und dann aber jeweils zu diesen Audiences Holdout-Gruppen, die wir eben nicht ongeboardet haben, die nicht bespielt wurden. Und das Interessante in diesem Prozess war, die Agentur sagte, als dann diese Online-Kampagne lief, wir kriegen nicht unsere KPIs erfüllt. Also die Klicks, die sind nicht da. Und dann haben wir gesagt, lasst aber die Kampagne laufen, so wie wir das Setup vorher auch definiert hatten. Denn die Zielgruppe ist nicht optimiert auf Klick, sondern auf Abverkauf. Ja?
Ja.
Und dann haben wir 6 Monate nach der Kampagne, haben wir dann alle Neukundendaten bekommen und die gemessen gegen die Audience und gegen die Holdout-Gruppen. Ja, also wirklich die Online-Kampagne gemessen über ein Offline-Measurement.
Du würdest den Case nicht erzählen, wenn er nicht erfolgreich wäre, oder?
Der war, der war super erfolgreich.
Ja.
Und zwar konnten wir innerhalb der Holdout-Gruppe messen zu den CRM-Daten, dass 2-mal mehr Fahrzeuge gekauft wurden in der CRM-Gruppe, zur Holdout-Gruppe und in der Holdout-Gruppe für das Lookalike-Modell hatten wir einen Lift von 3,7-fach. Aber man darf die beiden Gruppen nicht miteinander vergleichen, weil das eine ist Lookalike, das sind Third-Party-Daten, das andere ist First-Party-Daten. Und aber das Schöne war in diesem, und es ist tatsächlich nicht unkomplex, natürlich so ein Offline-Online zusammengeführtes Measurement durchzuführen, da müssen viele Rädchen funktionieren.
Ja, was mich total tolles Erkenntnis ist, was man dann auch in den Newsletter mal machen kann, wenn wir irgendwie die Folge hier bewerben, was wir immer donnerstags abends tun, dass man manchmal auf die falschen KPIs schaut. Und irgendwie die Analogie, die ich finde, und jetzt oute ich mich zum Thema gerne Videos schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber kennst du das, wenn so eine Schlacht von zwei Riesenarmeen ist und die eine losrennt und die Bogenschützen dann erst schießen dürfen, wenn sie in der Nähe sind? Und dann heißt es ja immer so, hold, bis sozusagen die in der Variante sind und so. Schlechtes Beispiel, aber das geht da so in Richtung mit der KPI, ja, du standst da und, oder ihr habt da und habt für euch entschieden, das ist die KPI, bitte warte, die kommen die Abverkäufe, bitte habt Geduld, bitte vertraut uns und dann habt ihr sozusagen die Schlacht auch gemeistert.
Exakt, und wir mussten lange irgendwie in eine positive Wartestarre gehen, weil wir gesagt haben, der Kauf findet ja nicht unmittelbar, also wenn man die Ad-Impression hat und auch die mehreren Kontaktpunkte, dann kauft man ja nicht gleich ein Auto, sondern man muss dann gucken, über einen gewissen Zeitraum, wie viele sind dann verkauft worden. Also da haben alle ein bisschen Geduld gebraucht und wir waren da positiv gestimmt, haben aber die Bestätigung bekommen. Um aber auf die Frage, die du auch hattest, du sprachst davon, dass es mehr für die Aktivierung relevant ist, für die Customer Insights, also tatsächlich ein besseres deskriptives Verständnis über die eigenen Kunden zu bekommen, helfen externe Daten natürlich auch, weil du nicht diese Nabelschau hast und nur in dem eigenen Datenmief tätig bist, sondern du hast nochmal externe, egalisierte Daten, um auch Vergleiche zur Bevölkerung zu machen. Also nicht nur innerhalb deines eigenen Grundbestandes, sondern die Vergleiche ansetzen kannst zu, was bedeutet das denn zur Grundgesamtheit der Bevölkerung? Ja, und da deskriptiv auch noch andere beschreibende Elemente mit aufzunehmen, ist in der Segmentierung interessant und wenn es dann darum geht, Scoring-Modelle zu entwickeln, also restriktive Modelle zu haben für, weiß ich nicht, die Wahrscheinlichkeit zu wechseln, also ein Churn-Modell zu erstellen, da fließen dann auch externe Daten mit ein. Nicht in der Stärke und der Gewichtung der First-Party-Daten, weil das werden immer die Dominanten sein, die in der Erklärfähigkeit sehr viel stärker sind. Aber die externen Daten bringen einfach nochmal zusätzlichen Lift in der Erkenntnis.
Ich hatte ja in meinem ersten Buch Data-Driven Marketing davon gesprochen, dass es so einen Standardprozess gibt, den ich verstehe oder den ich gerne mache. Und der funktioniert bei euch, glaube ich, auch ganz gut. So, du brauchst Collect, Understand, Decide, Automate und Execute. Also du musst ja irgendwie Daten erheben und da hast du die Situation, dass ihr die Daten habt, die man nutzen kann. Verstehen ist das Wichtigste, was jetzt nochmal die Erkenntnis ist, auf welche Metrik entscheidest du dich. Ja? Also nicht auf Views oder Klicks, sondern auf Abverkäufe. Das heißt, die Entscheidung bleibt, die Kampagne bleibt noch eine Weile an und wir gucken uns nach einem gewissen Zeitraum an, ob es funktioniert. Und dann am Ende ist dieses Thema Automate, das heißt, du entscheidest dich dann dafür, die Daten von euch oder von irgendeinem anderen Anbieter eben dann auch wieder zu nutzen, sein Marketing besser zu machen und auch wirklich das kontinuierlich zu verwenden. Und Execute ist wirklich, sich endlich auf Daten zu verlassen und zu sagen, that's the way to go.
Völlig richtig. Und ich spreche ganz gerne von den 4 Ds. Du hattest jetzt andere Abkürzungen. Das erste ist, die Data Foundation zu schaffen, also diese Demokratisierung der Daten und der 360-View da drauf. Und CDP ist eine Technologie, die dabei tatsächlich helfen kann. Der nächste Schritt ist das Decisioning, also die Analyse zu machen und zu gucken, in welche Zielgruppe hat welche Dominanz und was möchte man dann machen. Dann Design, also den Content auf die jeweiligen Audiences hin auszurichten und anzupassen und dann die Distribution. Ja, andere Wortwahl, aber genau das Gleiche, was du auch gesagt hast. Und das ist in meinen Augen die größte Herausforderung, die wir im Marketing haben, ist eigentlich die Verbindung von der Ad-Tech-Welt und der Martech-Welt. Und um das übereinander zu bringen, brauchst du idealerweise in der Mitte einen guten und robusten und vielschichtigen Identity-Spine, der dir erlaubt, in beide Welten wiederum die Erkenntnis, die in der einen oder in der anderen gewonnen wird, zusammenzuführen. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und Cookies waren da ein Instrument oder sind da ein Instrument. Mails sind da ein Instrument. Und da wissen wir, dass die Qualität da auch nicht besser wird. Die postalische Adresse und der Name und das Alter ist ein Instrument. Die Telefoninformationen, die wir haben und so weiter, also da gibt es viele Identifier, aber man muss wenn man daran denkt, dass man das aufbauen muss und in Richtung First-Party-Data-Strategy auch denkt, ist das, glaube ich, eines der ganz großen kritischen Punkte.
Ja, meine Erkenntnis ist so ein bisschen, merke ich gerade, Erik, lass uns da nochmal ganz kurz nämlich drüber sprechen, weil die Hörer und Hörerinnen Du hast es jetzt sozusagen in deinen Worten erklärt, aber lass uns da nochmal kurz eintauchen. Bedeutet, ich versuche es nochmal so zu erklären und du sagst mir, ob ich das richtig habe. Ich liebe ja Analogien. Der Punkt ist, der Identifier, den wir früher hatten, so der Dietrich, dass du überall reinkommst oder dass du sozusagen die Situation hast, ich glaube, die Analogie funktioniert nicht, probier mal weiter, dann darfst du dir eine überlegen, ist dieses Thema des Cookies. Also wie kriegst du die Daten, die zum Beispiel jetzt ihr über Jahre hinweg erarbeitet habt, eben in die Online-Welt? Das war ja den Spine, die du als Verbindung hattest. Du wirst, egal welchen Identifier, auch bei Cookies war es so, hast du irgendwie 40%, 50%, 60% Matchrate, also die ist gar nicht so toll.
Ja.
Und die Erkenntnis ist, glaube ich, jetzt, man soll weg von Cookies und man soll zusätzlich zu den Cookies weitere Arten der Verbindung zwischen Offline-CRM-Daten und der Online-Welt nutzen, um eben dann am besten überschneidungsfrei oder teilweise überschneidend, aber dann natürlich mal den gleichen Kunden erkennt, schafft, so viele Kunden wie möglich im Online-Bereich wiederzuerkennen.
Also in der Tat, und das ist ein großes Thema, und wir waren ja gerade beide vor kurzem auf der D3Con, ja, wo es schön war, dass wir uns da gesehen haben. und da ist das Thema Identity ja ein ganz großes, also in der Welt des digitalen Ökosystems zu gucken, dass man Informationen so generieren kann, dass sie datenschutzkonform sind, aber es uns erlauben, im Marketing auch weiterhin in die Lage zu versetzen, die richtige Zielgruppe, Reaktivierung von Kunden. Und das kannst du ja nur machen, wenn du jemanden wieder reidentifizieren kannst. Wenn du die nur identifizieren kannst, wenn sie hinter deiner eigenen Login-Schranke sind, dann ist das schon mal gar nicht so schlecht. Aber da ist ja sehr viel mehr Traffic da draußen und den willst du idealerweise ja kennen.
Glaubst du, dass Personalisierung und Privacy irgendwie gegensätzlich sind? Also, dass sie nicht gut miteinander funktionieren? Oder, also, ich habe immer so das Gefühl, dass viele wollen Personalisierung, wollen aber kaum Daten hergeben. Und ich habe für mich entschieden, ich bin bereit, Daten herzugeben, wenn ich eine gute Personalisierung bekomme.
Ja.
Da findet man erst im Nachgang raus, wenn man Daten gegeben hat, ob sie gut oder schlecht ist.
Ja.
Aber ansonsten würde ich es nicht tun.
Ja. Wir sprechen ja ganz gerne von der Personalisierungs- und Privacy-Paradoxon, ja?
Ja.
Auf der einen Seite, und das gibt es genügend Studien darüber, dass Konsumenten erwarten eine Personalisierung in der Ansprache. Ja? Also wenn das Unternehmen, mit dem ich interagiere, mich jedes Mal nicht kennt oder mir jedes Mal etwa Vorschläge macht, die mir überhaupt nicht gefallen, die mir nicht passen, dann turnt das uns ab und dann gehen wir idealerweise sogar zu einer anderen Brand.
Ja.
Aber dann haben wir das Thema Privacy, was uns ja auch ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir das Gefühl haben als Konsumenten, dass wir verfolgt werden und dass das intrusive ist, also nicht gewollt, dann lehnen wir das auch ab. Wir haben dazu auch mal mit dem DDV und mit der Dachorganisation davon eine Studie gemacht über, wie bewusst ist eigentlich die Bevölkerung, und das nicht nur in Deutschland, sondern in verschiedenen Ländern, USA auch, in UK, wie bewusst ist mittlerweile das Thema Data Economy in der Bevölkerung verfügbar? Und wie sehr nehmen wir als Konsumentinnen und Konsumenten an der Data Economy teil? Und da gibt es drei unterschiedliche grobe Cluster, die man da unterscheiden kann. Einmal die Datenpragmatisten, die sagen, ich bin da easy und ich mache das irgendwie und mir ist es so ein bisschen egal. Und das sind fast 50%, die so denken. Und dann haben wir etwa 30%, die unconcerned sind, also denen ist alles völlig wurscht, die geben alles preis und permanent preis. Und dann gibt es aber die Fundamentalisten. Und das ist irgendwas zwischen einem Viertel und einem Fünftel. Ja, abhängig von den Ländern, in denen man diese Umfrage dann macht. Aber es sind so um die 20-25% der Konsumenten sind nicht bereit, an der Data Economy teilzunehmen. Und die finden das anmaßend, wenn Unternehmen nach Daten fragen.
Krass.
Ja.
Aber was so ein bisschen bei dir rauskommt, sollte ich unterbrechen, das heißt, 80% sagen theoretisch oder 75% sagen ja. Das heißt, wenn man sich jetzt Cookie-Banner anguckt und bei irgendeinem Cookie-Banner irgendwie die Prozentsatz der Zustimmung bei nur 30% oder 40% sind, dann müsste man sich mal Gedanken machen, ob man was falsch implementiert hat, oder? Weil laut eurer Studie würden ja mehr Leute ja sagen.
Ja, ich glaube, da kommt noch die Komponente hinzu, das ist lästig.
Okay.
Ja?
Okay,
fair. Also wenn ich permanent irgendwelche Pop-Up-Fenster habe und dann mich da durchklicken muss, das finde ich ja als Konsument wahnsinnig mühsam. Ja.
Ja.
Ich glaube, da kommt nochmal diese Hürde dazu.
Aber okay, aber trotzdem, du kriegst eine Personalisierung in der App, du kriegst eine Personalisierung in der Webseite, unabhängig jetzt vom Banner, eigentlich mit der Nachfrage, die du jetzt gerade signalisierst, sehr gut hin.
Ja.
Und das heißt, es gibt eine kleine Prozentsatz, die eher Nein zu allem sagen, die 50% der Pragmatisten, die muss man eher mal aufklären, einfach aufklären, und die anderen sagen, okay, so what?
Ja, und vor allem sind auch diejenigen, die unconcerned und Pragmatisten sind, da die wachsen leicht, ja. Die große Changierung ist zwischen den Pragmatisten und den Unconcerned. Ja? Die Anzahl der Fundamentalisten bleibt tendenziell ähnlich, auch über die letzten Jahre hinweg. Wobei wir sehen, dass in den jüngeren Zielgruppen wir deutlich weniger haben als in den älteren Zielgruppen, was die Fundamentalisten. Aber das ist fast eine self-fulfilling prophecy. Aber es ist ja auch in diesem Falle irgendwie gut, dann so eine Studie darüber zu haben und zu wissen, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, worauf, was ja ganz wichtig ist für uns im Marketing und wenn wir über Data sprechen, es ist ganz wichtig, dass wir als Marketeers und das auf der Advertiser-Seite, auf der Publisher-Seite, egal auf welcher Seite, transparent sind und dem Konsumenten die Möglichkeit geben, eben zu opten oder eben nicht zu opten. Also im Englischen sprechen wir immer gerne davon, dass wir a voice and choice geben müssen, ja. Und das ist das Fundamentale. Ansonsten verliert man an Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
Kann ich nur unterschreiben. Also schön, dass du es sagst. Ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, und das ist, wir als Marketier machen sonst alles falsch. Es gibt zwar schwarze Schafe, aber wir sollten mit den Kundendaten so umgehen, wie wir selbst mit unseren Daten umgegangen haben wollen. Und wenn wir das nicht tun, dann sollten wir unseren Job lassen, weil dann haben wir die Situation, dass wir irgendwie die gesamte Branche damit sonst wohin ziehen und das ist nicht gut.
Also ja, wäre ganz wichtig.
Glaubst du denn, also so ein bisschen die These, ich durfte ja sehr stolz sozusagen, hatte ja bei Douglas die Situation, dass wenn ich eine Rede gehalten habe oder einen Vortrag, muss ich immer die Frage stellen, wer kennt Douglas nicht? Weil wenn ich die Frage gestellt habe, wer kennt Douglas, gingen alle Hände hoch. Glaubst du, dass starke Marken damit weniger Probleme haben? Also vor allem, man muss ja so ein bisschen in die Zukunft denken.
Ja.
Eure Daten werden eher von unter anderem auch vor allem von Unternehmen jetzt genutzt, von Alteingesessenen, die irgendwie jetzt lernen müssen, okay, wo schmeiße ich meinen Euro hin?
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn du schnell skalieren willst, in Startups brauchst du natürlich auch Daten. Bei dem ersten Case, wenn du eine gute Marke aufgebaut hast, machst du dir wenig Sorgen, weil du genug Kundendaten hast oder jedenfalls die Einwilligung hättest oder sie holen könntest. Beim Startup, viele achten gar nicht so sehr auf die Marke, aber dass, wenn keine Marke entsteht, dass du auch nicht bereit bist, dir irgendwas abzugeben, oder?
Nee, die Marke ist natürlich über dieses Fundament von allem, indem du als Konsument bereit bist, was abzu- oder preiszugeben, wenn du was davon haben möchtest. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und da habe ich mal vor einiger Zeit eine mathematische, weil wir bei Daten sind, wollen wir sprechen, eine mathematische Formel mal gesehen zum Thema, wie kann man denn Vertrauen messen? Und die mathematische Formel geht wie folgt. Das ist die Summe aus Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Vertrautheit, kann man natürlich durch Befragungen dann messen, geteilt durch den Ich-Bezug. Ja, also die Summe aus den dreien durch den Ich-Bezug. Je größer mein Ich-Bezug ist, je mehr ich mich auf mich selbst und meinen eigenen Vorteil fokussiere und konzentriere, desto weniger glaubwürdig bin ich. Und wenn ich das als Startup oder als ein alteingesessenes Unternehmen verstehe, dass es nicht der Ich-Bezug ist, der das Wichtige ist, sondern der Kunde, der Konsument, derjenige, mit dem ich agiere, mit dem ich ein Verhältnis aufbaue, dann habe ich das Vertrauen und dann sind die Konsumenten ja auch bereit, entsprechend zu share.
Ich glaube, Erik, du hast gerade Pitch-Satz dafür gesagt, warum man sich als Unternehmen darauf fokussieren sollte, kundenzentriert zu arbeiten. Ja? Also alle Marketingmaßnahmen wirklich hingeht und sagt, man setzt sich an einen Tisch und man macht nicht dieses Silo-Denken wieder und man überlegt nicht, wie man noch mehr Umsatz machen kann, sondern überlegt, was gut im Kunden denkt, gut. Ja?
Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann sind es nämlich auch, glaube ich, auch langfristige Businessmodelle, die gut funktionieren.
Exakt.
Was meine Hörer und Hörerinnen eigentlich immer wissen wollen, was ich so als Feedback bekomme, ist, was sind denn deine Tipps? Was glaubst du, was Marken denn machen sollten? Oder auch Startups jetzt. Ab wann müsste man mit euch, mit jemandem Gespräche führen? Ich hatte ja vorhin so ein bisschen gesprochen, Performance ist es jetzt nicht so wichtig. Du hast auch vorhin ganz toll von einem Erfolgscase gesagt. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mal sagst, oh Gott, da haben wir richtig tief in die Piepkiste gegriffen, um so ein bisschen auch ein Gefühl zu bekommen, was kannst du noch Leuten mitgeben?
Also das ist eine sehr allgemeine Frage. Was würde ich Marketern als Idee mitgeben wollen?
Ja.
Das hängt total davon ab, an welchem Journeypunkt eine Marke ist. Ja, wenn es ein Startup ist, dann stehen die ganz am Anfang, dann haben die ganz andere Dinge im Kopf als ein etabliertes Unternehmen oder ein DAX-Konzern, der auf Millionen von Kundendaten sitzt und sich wahrscheinlich eher von Legacy IT-Strukturen hin auf neu irgendwie entwickeln muss und kundenfokussierter sein und sein möchte und muss. Also von daher glaube ich, gibt es nicht den einen Advice, den ich da geben kann. Ich glaube, das, was ich vorher gesagt habe mit dem Vertrauen, das ist das Wichtige. Ja, also immer darauf zu achten, wie baue ich in meinem Kundenstamm und in der Base oder auch bei potenziellen Neukunden, wie erzeuge ich das Vertrauen? Das geht über die richtige Kommunikation. Da ist dann irgendwann mal Marketing und ein adressierfähiges Marketing und Data-Driven Marketing ein Teil dessen natürlich, ganz wichtig. Aber ich muss da einfach authentisch sein.
Hast du noch einen Fail?
Ein Fail? Also es gibt Fails in Form von Human Mistakes, die wir mal gemacht haben.
Ja.
Wo irgendwie eine Zielgruppe dann falsch selektiert wurde, also genau der Opposite,
ja.
Selektiert wurde zu dem, was eigentlich selektiert werden sollte. Also wenn man jetzt so ein Affinitätsmodell hat, so ein Score-Modell, und dann in den oberen Scorebändern glaubt, dass das die High Affinity ist und die selektiert, aber dann versehentlich irgendwie die Low Affinity selektiert, das kam mal vor. Das war auch nicht lustig. Und wobei wir dann festgestellt haben, in der Zusammenarbeit mit diesem Kunden, wo wir dann irgendwie Asche auf unser Haupt und dann vor der Geschäftsführung und das auch erklärt haben, warum oder wie das zustande kam, daraus hat sich ein ganz enges Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ja, weil
okay, krass.
Da war dann eine sehr gute Working und also Arbeitsbasis geschaffen worden, weil wir auch da nicht irgendwie versucht haben, rumzutricksen oder gesagt haben, das hat nicht funktioniert aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern wir haben gesagt, wir haben einen menschlichen Fehler begangen, es wurde was falsch selektiert, also genau the opposite. Und das hat für einen Fail in der Kampagne gesorgt und die war aber auch bestückt mit entsprechenden Geldern und das war not funny. Aber daraus hat sich eine ganz wunderbare, enge Kundenbeziehung, die schon seit anderthalb Jahrzehnten jetzt läuft, entwickelt.
Schön, ja. Ich glaube, das macht dich jetzt gerade authentisch.
Echt?
Ja, ein bisschen drüber zu sprechen. Ich finde es total wichtig, auch mal zu sagen, was nicht funktioniert.
Ja, und da gibt es natürlich auch andere Kampagnen, wo man sagt, also da versprechen wir uns irgendwie einen Lift von X oder eine Responsequote von Y. Wir wurden in der Vergangenheit auch immer gerne von Kunden gepusht mit, was können wir denn jetzt erwarten an Responsequote oder an Klick oder was auch immer dann der KPI war. Und anfänglich, auch am Anfang meiner Karriere, bin ich dann gerne irgendwie dahin gestolpert und habe versucht, irgendwie eine promising Nummer abzugeben, ja.
Ja.
Ist aber immer falsch, weil man immer falsch liegt. Denn es gibt so viele Einflussfaktoren, die neben der Zielgruppe auch den Content, der Zeitpunkt, die Relevanz und so weiter mit beeinflusst, worauf wir dann als Dienstleister nicht so den Einfluss hatten und die Sache falsch lagen. Von daher, mittlerweile, wenn ich danach gefragt werde, was können wir dann an einer Kampagne erwarten für Response, dann sagen wir, lass uns das testen. Und das ist dann quasi die Baseline. Und dann geht es ja im Data-Driven Marketing darum, die Erkenntnis aus einer Kampagne zu nehmen, zu analysieren und die Feedback-Schleife zu haben.
Ja. Collect, understand, decide, automate und execute. Ja.
Gut.
Ja. Erik, jetzt hast du ja Strategie in deinem Titel. Was glaubst du denn, wo wir in 5 Jahren stehen?
Ach, gute Frage. Wenn man sich den Forrester Hype Cycle anguckt, dann wird natürlich AI noch sehr viel, das ist gerade ja das Megathema. Wenn man LinkedIn morgens aufmacht, dann ist ja irgendwie AI rauf und runter.
Ja.
Ich glaube, dass von der Marketingperspektive her sich, wenn man jetzt auch an die Media-Agenturwelt und so weiter denkt, da war es in der Vergangenheit so, dass da kamen kreative Ideen und daraus wurde dann der Content kreiert und daraus dann die Zielgruppe abgeleitet. Das wird sich komplett umdrehen. Also wir werden data-driven mit Hilfe von AI, werden wir Zielgruppenselektionen haben zu verschiedenen Fragestellungen und daraus dann den Content und die Story, vielleicht nicht die große kreative Idee, aber auf alle Fälle, was das Marketing in der Kommunikation anbelangt, wird immer mehr automatisiert werden. So, das ist eine. Dann haben wir auch den Punkt, dass durch den Wegfall des Cookies und das in aller Munde und schon lange gehört und irgendwie ist das der Karlauer, in dem wir uns ja auch bewegen, aber das kommt. Was werden die Alternativen sein für Targeting im Marketing? Und da sind Retail Media Networks natürlich ein großes Thema. Was aber, ich glaube, vor allem im deutschen Markt noch nicht wirklich sich weit entwickelt hat. Da gibt es die Amazons dieser Welt, die machen das schon super und ein Otto und so weiter, die machen das auch letztlich seit 40 Jahren, ja, weil Paketbeileger und irgendwie die eigene Media irgendwie Dritten anzubieten, ist schon lange da. Jetzt wird es halt programmatisch verfügbar sein, also automatisierter verfügbar sein. Also das, denke ich, ist ein großes Thema. Und Privacy wird uns auch weiterhin begleiten und verfolgen und wird auch dafür sorgen, dass wir als Industrie uns permanent anpassen müssen. Von daher, der 5 Jahre vorherzusagen, ist wahrscheinlich schwierig, was genau da sein wird. Aber wir werden uns mit ähnlichen Themen beschäftigen, nämlich zum Thema Privacy, zum Thema Daten, Datenverfügbarkeit, Personalisierung und die skalierbare Personalisierung werden weiterhin ein großes Thema sein.
Vielen, vielen Dank. Ja. Erik, bevor du aus dem Podcast rausdarfst, musst du immer, oder dürfen meine Gäste zwei Fragen beantworten.
Ja.
Was macht der liebe Erik privat mit Daten?
Ja.
Und wie würdest du dein Data Game, was du jetzt auch gerade so ein bisschen aus deinem Beruf erzählt hast, denn mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel bezeichnen?
Also die Frage kommt nicht unerwartet, weil ich auch deinen Podcast wahnsinnig gerne höre. Ich habe mir da natürlich zu Gedanken gemacht. Das Data, also wie nutze ich selber und persönlich Daten? Und ich glaube, ein Klassiker ist immer, dass man über diese Smartwatch irgendwie ankommt und sagt, oh, ich messe irgendwie meine Aktivität oder Schlaf- und Ruhephasen und so weiter und Sport.
Ja,
mache ich auch und gucke ich mir gerne irgendwelche Börsensachen an, um zu gucken, wie entwickeln sich Märkte, finde ich auch total spannend. Aber ich wollte mit was anderem kommen. Und zwar bin ich ein großer Fan der Zahl 7. Die Zahl 7 hat viele Bedeutungen. A, haben wir 7 Tage in der Woche. Es gibt die 7 Weltmeere, nicht die Ozeane, aber 7 Weltmeere. Der Zyklus der Frauen ist durch 7 teilbar. Unsere Kindererziehung, also was meine Frau und ich machen mit unseren 2 Jungs, ist auch quasi durch 7 teilbar. Die ersten 7 Jahre achten wir darauf, dass wir die Kinder fördern. In den nächsten 7 Jahren, also 7 bis 14, begleiten wir sie. Das ist also mehr ein selbstständigeres Arbeiten. Und dann die 7 Jahre von 14 bis 21 ist ein Entlassen. Da müssen wir als Eltern auch die Kinder, die dann in ihrer Pubertät sind, entlassen können, dass sie die Flügel selber ausbreiten und so.
Ja.
Also diese 7. Dann koche ich sehr gerne. Und in der Küche benutze ich die Zahl 7 auch sehr häufig. Wenn ich zum Beispiel ein dickes Steak mir brate und ich bin ein großer Grillfan, dann gibt's jede Seite 3,5 Minuten, Summe ist 7, wunderbar, passt immer. Wenn ich ein hart gekochtes, aber nicht zu hart gekochtes Ei haben möchte, dann sind 7 Minuten. Wenn ich ein Lobster koche, was ganz selten mal vorkommt, aber dann sind 7 Minuten genau die richtige Zeit. Also 7 kann man in vielen, vielen Bereichen nutzen und das mache ich wahnsinnig gerne.
Ich hätte nie erwartet, dass so eine Antwort kommt. Cool, ja.
Ja?
Ja.
Und jetzt zu den Filmen. Also da habe ich mir auch, weil ich wollte über das Thema von Privacy und Personalization und das Paradoxon darauf nochmal zu sprechen kommen, dachte ich an 2 Filme, die 2 Extreme aufzeigen, nämlich da, wo die Identity, und das ist auch ein Thema, was wir angesprochen haben, wo eine volle Identity verfügbar ist, und das ist in The Minority Report, der Film, wo irgendwie Verbrechen sozusagen, bevor sie stattfinden, durch Daten entdeckt werden also die volle Identity, und wir werden dann die Stelen läuft und dann ist man persönlich irgendwie angesprochen von Autoform Digital und man weiß genau, wer da ist und so weiter. Die andere Extrem wäre The Handmaid's Tale, wo die Identity völlig weggenommen wird von einer Gruppe von Menschen und sie alle gleich getaktet sind. Aber darauf wollte ich gar nicht zu sprechen kommen, denn ich glaube doch, dass der Film, der mich am meisten und wahrscheinlich ist er schon ein paar Mal genannt worden, ist Star Trek The Next Generation. Und zwar deswegen, weil Data als Figur, die in diesem Film oder dieser Serie irgendwie präsent ist, eigentlich nur ein Gerät darstellt, aber immer mehr humanoide Züge bekommt, eigentlich das sympathischste Wesen ist, das man in diesem Film kennt. Jeder liebt Data. Ich kenne keinen, mit dem ich mal über Star Trek Next Generation, dass Data irgendwie eine doofe Person ist oder so. Ja? Ja. Und es wird über eine Person auch gesprochen. Ja? Ja. Und heute sind wir gerade so an dem Anfang, in der die Welt durch AI und Computing-Möglichkeiten genau in diese Richtung geht. Wenn man Boston Computics, Analytics, wie heißen die, diese Firma, die diese laufenden Geräte herstellt? Boston Dynamics heißen die, genau. Ja, irgendwie, die sind ja schon irre. Die spielen schon irgendwie Fußball oder Tischtennis und laufen Wände irgendwie an der Seite hoch und also das sind ganz tolle Dinge. Und da sind wir gerade da daran, dass Data for good irgendwie genutzt werden kann, weil Data nutzt Data nie negativ, sondern immer im positiven Sinne. Er versteht anfänglich Humor nicht, er versteht anfänglich Emotionen nicht, kriegt dann einen Human Chip irgendwie rein und dann versteht er immer mehr. Aber der ist für mich irgendwie, das ist mein Data Game. Den finde ich cool.
Sonst kann ich nur, lieber Erik, sagen, vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Offen und ehrlich gesprochen, die letzten 3 oder 4 Minuten waren total inspirierend und schön. Das mit den 7 Minuten oder mit den 7 nehme ich auf jeden Fall auf. Und die Sympathie und die Leidenschaft, die du jetzt gerade mit Thema Star Trek gezeigt hast, wäre sehr cool.